Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Laura Kraft.
Wie alt sind Sie?
34.
Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftlerin. Ja, und seit 2021 Bundestagsabgeordnete.
Wie sieht Ihre familiäre Situation aus, wenn wir fragen dürfen?
Ich bin verheiratet.
Was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Da gibt's einige, aber am liebsten draußen, irgendwo im Wald. Und das ist das Schöne, hier vor Ort geht man ein paar Meter und ist ziemlich schnell im Wald.
Vor der Bundestagswahl in diesem Jahr sprechen wir mit den heimischen Kandidaten und Kandidatinnen. Und jetzt haben wir heute Laura Kraft von den Grünen zu Besuch. Einen schönen guten Tag.
Hey. Frau Kraft, schön, dass Sie uns besuchen hier im Studio. Für alle Hörerinnen und Hörer vielleicht auch da nochmal zur Transparenz. Wir haben heute den 22. Januar. Falls noch irgendwelche spektakulären Ereignisse passieren, wo wir jetzt nicht drauf eingehen, sei das an dieser Stelle einmal gesagt.
Genau, wir müssen uns ja auch so ein bisschen immer zeitlich aufstellen, damit das alles passt. Frau Kraft, 2021 im Bundestag für die Grünen. Was machen Sie für Siegen-Wittgenstein eigentlich im Bundestag?
Im Bundestag bin ich Obfrau im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, sperriges Wort. Und ansonsten vertrete ich natürlich unsere wunderschöne Region in Berlin und begreife mich da auch als Botschafterin für die Region Südwestfalen und für den ländlich-industriell geprägten Raum.
Und was sind denn so für Projekte, die Sie in dieser Legislatur haben umsetzen können für sich und auch für die Region?
Also für mich fachlich gesehen haben wir einiges im Bildungsbereich auf den Weg gebracht, also 3 BAföG-Reformen, das war mir auch sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel auch ein Startchancenprogramm für Schulen in benachteiligten Quartieren auf den Weg gebracht. Das waren insgesamt 20 Milliarden Euro, die Bund und Länder gegeben haben. Und für die Region, da habe ich mich natürlich auch eingesetzt. Ganz konkret haben wir einige Projekte vorangekriegt, wo es auch um Fördergelder geht. Das ist ja immer so ein bisschen, das, wo Wahlkreisabgeordnete auch dran gemessen werden. Wir haben eine Erweiterung für das Museum für Gegenwartskunst zum Beispiel da Förderung eingeholt oder auch für die alte Synagoge. Synagoge in Bad Larsfe, das ist so ein Projekt, was mir besonders am Herzen liegt. Und da freue ich mich auch, dass das jetzt ja wirklich auf den Weg gebracht werden konnte. Und da gab es ganz viele Anstrengungen auch für den Verein für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und ich bewundere das, dass diese Leute sich da so ehrenamtlich eingesetzt haben und wir da ein bisschen unterstützen konnten vom Bund.
Wenn Sie jetzt wiedergewählt werden sollten in den Bundestag, was möchten Sie dann für Siegen-Wittgenstein da noch erreichen?
Also für Siegen-Wittgenstein, da möchte ich natürlich auch, dass wir weiterhin als Region auch wirtschaftlich stark bleiben. Und ich glaube, dass wir hier ganz viel Potenzial vor Ort haben. Also es reden ja alle immer über Transformation und ich glaube, es ist allen klar, dass wir ein bisschen mehr machen müssen in den nächsten Jahren, dass unser Land auch ja auf den Weg kommt Richtung Klimaneutralität, dass wir auch die Transformation der Industrie und der Wirtschaft eben schaffen. Und ich glaube, wir können hier Vorreiter vor Ort sein. Und für mich interessieren natürlich auch als Forschungs- und Bildungspolitikerin die Themen rund um Innovation. Und Innovation ist eine wichtige Voraussetzung für eine Transformation. Und ich glaube, hier können wir vor Ort sehr viel machen. Wir haben hier eine super gute Uni, die eingebunden ist in die mittelständischen Unternehmen, in die Industrie, die auch wirklich gut zusammenarbeiten. Wir können hier viel machen im Bereich Energiewende und dass da eben die Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass das alles zusammenkommen kann, wo auch schon gute Ideen vor Ort da sind. Ja, das würde ich mir einfach wünschen, da, dass wir da mehr machen und da sehe ich dann auch meine Aufgabe.
Ich glaube, wir haben in vielen Teilen der Gesellschaft auch Konsens, dass so eine Transformation stattfinden soll. Jetzt gibt es aber doch auch einige Unternehmen bei uns in Siegen-Wittgenstein, die auch klagen, unter anderem über hohe Energiekosten. Was sind da Stellschrauben, wo Sie sagen, da können wir anpacken und da können wir eben auch die Unternehmen, die Betriebe auch entlasten?
Absolut, das müssen wir auch. Also wir haben ja auf der einen Seite sehr viele starke Unternehmen hier vor Ort. Deswegen geht's uns in der Region noch recht gut, aber wir wollen ja auch, dass das so bleibt. Und wir sehen ja auch, dass es ganz viele Kostensteigerungen in allen Bereichen gibt. Ich unterhalte mich viel mit den Unternehmen hier vor Ort und das ist gar nicht so viel anders als in anderen Bereichen der Bundesrepublik. Die Probleme sind überall sehr ähnlich. Aber vielleicht sind wir hier in Siegen-Wittgenstein nochmal in einer besonderen Herausforderung. Denken wir jetzt nur mal an ThyssenKrupp und ThyssenKrupp hier vor Ort, der Standort schreibt eigentlich schwarze Zahlen, aber die Entscheidungen, die in Duisburg getroffen werden, wo es jetzt große Herausforderungen gibt, die auch mit den Energiepreisen und den hohen Kosten, den hohen Produktionskosten zusammenhängen, sehen wir, dass diese Auswirkungen dann unsere Region auch ganz hart treffen könnten. Also da hängt ja ganz viel dran, was in der Kette, in der Produktionskette sich an den Stahl quasi anreiht. Und da sehe ich auch ein Riesenproblem. Und ich glaube, da müssen wir einfach ja auch dafür sorgen, dass die Unternehmen auch weiterhin investieren können. Und da haben wir Probleme, auch Fachkräftemangel ist auch ein Riesenthema. Wie schaffen wir es, attraktiv als Region zu sein, zu bleiben und vielleicht attraktiver zu werden, dass auch mehr Menschen herkommen wollen, hier arbeiten und vielleicht auch hier ihre Ausbildung machen wollen.
Was wäre dann so ein konkretes Beispiel dafür, wie man halt die Energiekosten runterkriegt? Weil ich stelle mir das so vor, man hat ja nur begrenzte Kapazitäten. So ein Haushalt kann man ja nicht beliebig irgendwie ausweiten. Man müsste ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle was einstreichen, um eben irgendwie die Unternehmen zu entlasten.
Ja, wir hatten jetzt natürlich die Problematik, Sie haben den angespannten Haushalt angesprochen, da muss man letzten Endes Prioritäten setzen. Ich bin aber der Meinung, so wie es jetzt gerade läuft, mit einer Schuldenbremse, die eine Investitionsbremse geworden ist, können wir nicht weitermachen. Wir haben einfach riesige Probleme bei der Infrastruktur. Wir haben Jahre und Jahrzehnte lang auf der Substanz unseres Landes gelebt und das in vielerlei Bereichen, sei das die Bahn, sei das die Autobahnbrücken, Schiene, aber auch der Ausbau von Netzen für die Energieversorgung und da auch für den Ausbau erneuerbarer Energien. Da haben wir jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Da wurde aber jahrelang auch gebremst und Dinge auch verschlafen oder man hat sich zu sehr zurückgelehnt. Und jetzt kommt alles zusammen. Also ob das jetzt die Toiletten in den Schulen sind, die Decken in den Hochschulen, aber auch eine digitale Infrastruktur, die entweder noch nicht vorhanden ist oder auch schon wieder veraltet. Wir müssen an allen Ecken und Enden gleichzeitig anpacken. Und diese Aussage zur Zeitenwende, die Kanzler Scholz ja 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine getätigt hat, die stimmt natürlich. Und was bedeutet eine Zeitenwende? Wir sehen, da kommen bei uns viele Dinge zusammen. Wir haben in manchen Bereichen unsere Hausaufgaben nicht genug gemacht. Und da müssen wir meiner Meinung nach jetzt ran. Und das geht nicht mit einem Dogma von der schwarzen Null, wo wir einfach es nicht mehr schaffen, in unsere Infrastruktur zu investieren. Und da können wir einfach auch mehr dafür tun. Und das wird auch helfen, Preise zu senken.
Also es wäre, um Ihre Antwort zu verkürzen, für mich, um es verständlich zu machen, mehr Schulden machen.
Es geht nicht darum, mehr Schulden zu machen, sondern zu überlegen, wo investieren wir und vielleicht ist das auch notwendig. Also wir sehen ja, es wurde ja auch Schulden gemacht über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Die standen nur nicht in den Büchern, sondern die tragen jetzt eben unsere Brücken und unsere maroden Straßen und unsere maroden Schulen. Also wir haben trotzdem auch auf dem Rücken und der Kosten von diesem Staat und seiner Substanz gelebt. Und wenn ich mir jetzt nur die Lage angucke für Siegen-Wittgenstein, die Rammedetalbrücke ist ja mittlerweile so eine Art Symbol geworden, weil sich da ja ganz viel, letzten Endes dran ableiten lässt. Und wir haben diese Brücke, wo wir sehen, die trägt nicht mehr. Und sofort hat das massive Auswirkungen für die heimische Wirtschaft und Industrie, aber auch für ein Mobilitätsverhalten. Man überlegt sich dann zweimal, ob man hier in Siegen-Wittgenstein noch einen Job, wenn man jenseits der Brücke lebt, ob man da noch einen Job annehmen möchte oder vielleicht auch wegzieht, weil es einfach nicht mehr vertretbar ist. Und dann kommen ja noch viele Dinge dazu. Wir haben da bei der Schieneninfrastruktur ein Problem. Wenn ich jetzt sehe, ja, es gibt viele Unternehmen, die möchten mehr Güter auf die Schiene bringen, aber dann gibt es auch wieder Probleme mit der DB Cargo oder aber auch mit der Infrastruktur, mit Kapazitäten. Und da kommt so viel zusammen und Schulden machen. Ja, also Deutsche sparen gerne und das finde ich auch eine löbliche Tugend. Aber die Frage ist, machen wir in dem Sinne einfach nur Schulden für irgendwelche Ausgaben oder investieren wir wirklich? Und ich glaube, hier sind wir an dem Punkt, wo wir uns ehrlich machen müssen. Wenn wir das alles wollen, dass wir den Wohlstand erhalten und sichern und dass wir vorangehen, dass wir die Herausforderungen meistern, dann müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, da wo es sinnvoll ist und in notwendige Infrastruktur und Modernisierung massiv investieren. Weil wir sehen auch, wir können so viele Windräder aufstellen, wie wir wollen, und Solarpanels auf die Dächer bringen. Wenn es dann bei den Netzen hinterher nicht funktioniert, dann bleiben die Kosten hoch, dann verschenken wir ganz viel Energiepotenzial. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Da bin ich auch komplett bei Ihnen, dass mit Sicherheit investiert werden muss in die Infrastruktur. Jetzt ist das aber ja so, dass es in Unternehmen ja kurzfristig nichts hilft, wenn ihnen die Energiekosten, sag ich mal, übers Dach steigen und sie sagen, das ist uns jetzt, also so können wir nicht ewig weitermachen. Es dauert ja auch alles, bis dann mal seinen Gang geht. So lange können ja manche Firmen auch nicht mehr warten. Jetzt gibt es in anderen Parteien schon wieder den Ruf nach der Atomenergie. Ich denke mal, das ist ja mit den Grünen weniger zu machen.
Ja, also da haben wir ja jetzt schon absurdeste Debatten auch die letzten Jahre geführt. Und ich finde das ganz interessant, dass wir dieselben wieder nach der Atomenergie rufen, die ja mal ausgestiegen sind. Und wir Grüne, uns kann man da jetzt nicht viel nachsagen, weil wir haben sogar ja den Betrieb der Atomkraftwerke so verlängert und sind dann auch endgültig ausgestiegen. Und das war auch richtig so. Aber man muss sich doch einfach 4 Fragen stellen, wenn man jetzt mit dem Thema Atomkraft um die Ecke kommt. Wer will die Dinger bauen? Wo sollen die stehen? Wo soll der Müll hin? Und wer will das bezahlen? Und es ist einfach völlig unwirtschaftlich. Also jetzt mal ganz, ich sag jetzt mal ideologiefrei. Also es wird hier mal ganz viel dieser Begriff der Ideologie in sämtlichen Debatten angeführt. Und wo man mal reflektieren muss, wer meint eigentlich was mit Ideologie? Es rechnet sich einfach nicht. Und das sagen alle Expertinnen und Experten. Es gibt auch keine Betreiber mehr, die dahin zurück möchten. Und ich glaube, das Thema ist durch und damit sollten wir jetzt einfach leben. Wir gehen jetzt einen anderen Weg in Deutschland und wir haben die Energiekrise sehr, sehr gut gemeistert. Das ist vielleicht das Phänomen, das hat man in der Pandemie ja auch gesehen. Wir hatten dann vielleicht nicht so viele Tote wie in anderen Ländern und schon wurde dann angezweifelt, ob man überhaupt jemals irgendeine Maßnahme gebraucht hat. Ein bisschen sehen wir das an dieser Stelle auch bei der Energiekrise. Wir waren 2022, 2033 wirklich an einem extrem kritischen Punkt in unserem Land. Wenn man feststellt, dass die Gasspeicher leer sind und wir haben einen Angriffskrieg und das Gas kommt nicht mehr, wo unsere ganze Wirtschaft alles mit dran hängt, die Endverbraucher und man wirklich an einem Punkt ist, wo man durchspielen und durchrechnen muss, müssen wir eventuell, wenn es hart auf hart kommt, Sektoren abschalten. Wo ist die kritische Infrastruktur? Lassen wir die Krankenhäuser dran? Müssen wir bestimmte Industriezweige abschalten? Das waren nicht einfach nur theoretische Gedankenspielereien, sondern es gab wirklich Szenarienpläne, wo man alles daran setzen musste in der Bundesregierung, dass das nicht eintritt. Und wir haben das geschafft. Wir sind gut durchgekommen. Ja, es war teuer. Wir haben dann soziale Maßnahmen dazu gemacht, hier Heizkostenzuschüsse etc. Man erinnert sich vielleicht noch an diese Pakete. Aber wir sind da durchgekommen und wir sind jetzt auf einem wirklich guten Pfad. Wir haben jetzt massiv investiert in die Erneuerbaren. Die laufen jetzt richtig hoch. Und jetzt muss, egal wer dann im Kanzleramt sitzt, die nächste Bundesregierung da so weitermachen bei diesem Pfad und nicht locker lassen oder sich wieder an eine Zeit von vor 20, 25, 30 Jahren zurücksehnen. Das bringt nichts, sondern man muss jetzt konsequent auf diesem Pfad bleiben. Und das ist auch etwas, was ja auch die Industrie und die Wirtschaft insgesamt angekreidet hat. Dieses, ich nenne das mal hin und her und wenig Planbarkeit. Und diese wenige Planbarkeit, diese Risiken, das sorgt ja letzten Endes für die Verunsicherung am Markt und dass auch im Zweifelsfall nicht investiert wird. Und da müssen wir von wegkommen. Es braucht eine Planbarkeit. Wir haben das geschafft, ja, unsere Energieversorgung abzusichern und richtige Maßnahmen einzuleiten. Ich sage aber nicht, dass das alles einfach war oder leicht oder ohne Auswirkungen, die es letzten Endes hatte. Es war aber notwendig. Und dann kann man als Deutschland auch mal sagen, okay, da haben wir wirklich die Kuh vom Eis geholt und jetzt müssen wir weitermachen. Und es war nicht alles schlecht oder aus irgendwelchen parteipolitischen Ideen herausgewachsen, sondern wirklich aus der Situation und aus der Realität, die uns da die Aufgaben gegeben hat.
Um allerdings die Versorgung bei uns ja auch sicherzustellen, mussten auch die Grünen, nenne jetzt mal Robert Habeck an der Stelle, vielleicht auch den ein oder anderen Deal machen, der ihm vielleicht nicht so gepasst hat. Außerdem, Sie haben es eben angesprochen, die Erneuerbaren, auch gerade was den Strom angeht, die werden hier hochgefahren. Aber es reicht ja letztendlich jetzt noch nicht hundertprozentig, um uns komplett zu versorgen. Gerade in so Situationen, wo wir merken, wir haben wenig Wind oder es sind mal ein paar Tage, wo die Sonne wenig scheint, dann wird es knapp und dann wird eben auch importiert und dann wird eben auch aus anderen Ländern Atomstrom importiert. Da hakt doch so ein bisschen auch die Argumentationslinie. Eigentlich müssen wir doch sagen, wenn keine Atomenergie, dann auch keine Atomenergie importieren.
Wir haben ja ein europäisches Strommarktdesign. Ich glaube, das wird immer wieder vergessen, wenn man so tut, als hätte man in der Energiekrise, und da rede ich jetzt wirklich von den Jahren 22, 23, diese Atomkraftwerke, diese 3, die wir da noch hatten, gebraucht mit ihrer Leistung, die wirklich vernachlässigbar ist. Wir haben ein europäisches Strommarktdesign und so sind ja auch die Preise durch dieses Merit-Order-System aufgestellt. Das bedeutet, der teure Gaspreis verhagelt einem am Ende immer den Preis, den man eigentlich haben könnte, auch durch die Erneuerbaren etc. Und in der Energiekrise war das natürlich besonders dramatisch. Nicht nur durch ein sehr knappes Angebot, sondern so wie die Preise dann halt auch generiert werden, hat das natürlich dann auch mit einem Marktverhalten zu tun, wo wir dann in einer schwierigeren Lage waren, wo das sehr teuer war, aber die gehen stetig nach unten. Das kann man jetzt auch sehen. Und ja, es kann sein, dass wir auch mal Atomstrom aus Frankreich importieren sollten. Aber das liegt einfach dran, wir exportieren ja auch ganz viel. Auch an unsere französischen Kolleginnen und Kollegen, die auch Probleme mit ihren Atomkraftwerken haben. Also wir tun ja immer so, als wäre bei denen dann alles perfekt, nur weil die ein paar Atomkraftwerke haben. Und ich weiß doch gar nicht, woher da schon diese Diskussion kommt. Also das ist irgendwie fast so ein bisschen wie so ein, ich will nicht sagen Fetisch, das ist vielleicht zu viel des Guten. Aber Deutschland war ja noch nie autark in seiner Energie. Versorgung. Auch nicht, als wir noch Atomkraft hatten und auch nicht, als wir noch mehr Kohlekraftwerke am Laufen hatten, sondern wir machen das mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern zusammen. Und wo es halt einen Überschuss gibt oder wo es gerade günstig ist, ja, da gilt das hin und her. Wir importieren, wir exportieren, das kommt drauf an. Es ist aber natürlich wichtig, dass wir mehr ausbauen an erneuerbaren Energien. Das sorgt auch für eine größere Unabhängigkeit. Es ist immer gut, sich da ja zu diversifizieren, das aufzustellen, indem wir da mehr Verfügbarkeiten haben, die dezentral sind. Das ist auch jetzt geostrategisch gut, wenn man das macht. Es sorgt für mehr Unabhängigkeit. Was ist denn besser, wenn ich hier mehr Atomkraft habe und vielleicht auch ein paar Solarzellen auf den Dächern, baue das richtig aus, wo unsere Kapazitäten sind, muss natürlich gleichzeitig auch in Speichersysteme investieren und baue da auch nochmal unseren europäischen Strommarkt nochmal stabiler miteinander auf oder bin nur von einem Lieferanten abhängig und das ist im Zweifelsfall Russlands, Putins Gas. Das haben wir jahrzehntelang gemacht, da haben wir Grüne auch schon lange vorgewarnt, dass das geostrategisch ein Riesenfehler ist und die Quittung dafür haben wir dann bekommen, indem wir in diese dramatische Lage gerutscht sind und ich bin froh, dass wir da die Schäden noch abwenden konnten, aber da sieht man auch, das hatte einen geostrategischen Charakter, zum Beispiel auch die Gasspeicher leer laufen zu lassen.
Eine Frage, die ganz gut dazu passt. Wir haben hier auf dem Zettel stehen, was können wir in Siegen-Wittgenstein gegen den Klimawandel unternehmen? Das passt ja eigentlich auch so ein bisschen zur Energie. Wir haben gesehen, es gibt immer mehr Windräder bei uns hier im Kreis. Es gibt auch viele, die auch so ein eigenes Sonnenkollektoren-Ding auf dem Dach haben oder so ein kleines im Garten, wie auch immer. Was können wir denn selber machen, um dem Klimawandel hier entgegenzutreten?
Wir können in Siegen-Wittgenstein natürlich auch einiges machen. Wir sind der waldreichste Kreis Deutschlands. Wir müssen dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Wir haben natürlich gesehen, was die Auswirkungen von trockenen Jahren letzten Endes waren, also mit dem Borkenkäferbefall. Wenn man sich mal umschaut, dann sieht man, dass natürlich auch ganze Waldstriche ja dem zum Opfer gefallen sind. Aber da gibt es auch Wiederaufforstungsideen und Projekte. Da bin ich auch im Austausch. Da müssen wir noch einiges machen oder da können wir einiges machen. Das ist auch gut. Ich glaube, so um die Biodiversität ist es in Siegen-Wittgenstein eigentlich auch ganz gut bestellt. Aber da kann man natürlich immer noch was machen, dass man zum Beispiel nicht so viele Flächen versiegelt, dass man Flächen auch wieder entsiegelt, dass man ja vielleicht auch nochmal schaut, wie kann man auch eine Vernässung herstellen, dass wir ja auch schauen, wie wir die Biodiversität hier noch stärker erhalten können und ja dann erneuerbare Energien ausbauen ist vielleicht ein Weg, das lohnt sich dann auch wirtschaftlich. Also das ist, ich verstehe das ja immer, es muss ja einen Anreiz geben. Und meine Meinung ist die, wir müssen das so aufstellen, dass sich klimafreundliches Handeln finanziell auszahlt. Für die Unternehmen, aber auch für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Also wir sind da ja schon politisch Schritte für gegangen. Aber wie gesagt, da sind wir ja noch nicht, längst nicht am Ende einer Reise angekommen. Aber das ist möglich. Man kann dann das Steuern über Anreizsysteme. Ich glaube, wir haben da viel Potenzial hier vor Ort. Wir sehen, dass wir ja sehr viel in Erneuerbaren investieren. Wir haben auch Flächen dafür, die wir nutzen. Ich verstehe aber auch, wenn es dann irgendwann vielleicht auch einen Zielkonflikt geben könnte zwischen den einen, die sagen, den jetzt Natur- und Umweltschutz sehr wichtig ist, die auch sagen, okay, wir müssen schauen, dass es im Rahmen bleibt. Man kann auch nicht alles mit Windkraftanlagen zupflastern. Und da bin ich ja auch ganz dabei. Man muss das wirklich sehr, sehr sehr ausgewogen machen und muss schauen, wo hat man da viele Potenziale und wo ist es vielleicht auch dann für die Gegebenheiten, die Natur und die Umwelt vor Ort nicht so gut, und das muss alles berücksichtigt werden.
Ist ja auch mal ein viel hergezogenes Argument, dass eigentlich Leute grundsätzlich für Windkraft sind, bis es dann in ihrer Nachbarschaft so eine Anlage geben soll.
Ja, das erleben wir aber doch mit sämtlichen Themen, oder? Die einen, die jetzt dann wieder sagen, wir müssen wieder zurück zur Atomkraft und keine Antwort auf die 4 Punkte liefern können, die ich ja eben angesprochen habe, die würden ja auch nie sagen, und dieses Atomkraftwerk darf bitte in meine Nachbarschaft. Oder es möchte ja auch niemand ein Endlager bei sich in der Nähe haben. Die Leute, die keine Windkraft bei sich vor Ort haben möchten, naja, ich weiß nicht, ob die an so einem Tagebau irgendwie wohnen wollen, kann man sich ja auch mal umschauen. Also ich finde, das sind merkwürdige Debatten, wenn man sagt, man möchte die Benefits irgendwie nutzen, aber man will alles nicht bei sich vor Ort haben. Ich glaube, da müssen wir lernen, umzudenken, weil es wird doch darauf hinauslaufen, dass wir viele Dinge bei uns vor Ort machen können und vielleicht auch machen müssen. Und man kann davon ja auch profitieren. Ich bin ja auch nicht der Ansicht, dass irgendwelche Investoren dann flächenmäßig Windkraftanlagen irgendwo hier in die Region setzen sollen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben nichts davon. Die müssen aber da natürlich auch drauf schauen. Und
also diese Idee von so Bürgerwindparks.
Ja, ich will einfach dann sagen, der Wind wird hier in unserer Region, hier wird das genutzt, hier wird dann die Energie produziert und hier ist sie dann auch günstig, und da möchte ich als Bürgerinnen und Bürger dran beteiligt sein. Das finde ich doch völlig legitim, und da kann man auch noch mehr machen.
Okay, Sie haben ein Stichwort eben auch schon geliefert, der Fachkräftemangel hier bei uns, gerade in so einer ländlichen Region. Wie kann man dem begegnen? Was kann man da tun?
Ja, also ich glaube, wir haben sehr viele attraktive Unternehmen. Hier gibt es attraktive Ausbildungsplätze, hier gibt es attraktive Jobs. Die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie kommt man hier hin und was bietet man dann auch noch an?
Über die 45 ist man noch schwieriger bisher. Ja.
Bitte was?
Über die A45 ist man noch etwas schwieriger im Moment.
Ja, oder es ist aber wirklich ein Problem, weil wenn manche dann den schulischen Teil ihrer Ausbildung zum Beispiel nach Dortmund müssen oder so, also und dann sagen, ne, das ist einfach zu weit und das funktioniert nicht, dann kann ich verstehen, dass das absolut ein Problem ist. Und ich spreche ja mit den Unternehmen oder aber auch mit den Vertretern wie der IHK oder so oder Agentur für Arbeit, die dann auch nochmal zeigen können, wo haben wir hier eigentlich noch Potenziale, wo haben wir hier die Probleme, dass ja wir die Stellen nicht besetzt kriegen. Ich glaube, man kann das ja noch attraktiver machen, aber zum Beispiel im ländlichen Raum, da redet man nicht so häufig drüber, man redet oft über das studentische Wohnen, aber wir müssen vielleicht auch mal über das Azubi-Wohnen letzten Endes sprechen. Also nicht nur, wie kommen die her, da könnte man noch mehr machen im Bereich Mobilität. Ich bin dafür, dass wir eine gute Schienenanbindung haben. Ich bin natürlich dafür, dass die Brücke ganz, ganz schnell endlich wieder passierbar ist, aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Man kann natürlich aber auch anerkennen, dass man im ländlichen Raum eher aufs Auto angewiesen ist. Das tun auch wir Grüne. Wir sagen jetzt nicht, nein, es kann oder soll niemand mehr Auto fahren, sondern wir sehen, es gibt einfach Riesenunterschiede. Wenn ich jetzt in Köln wohne oder in Düsseldorf, Berlin, weiß ich nicht wo, dann brauche ich das wahrscheinlich nicht. Da fährt die U-Bahn, fährt die Bahn, fährt alles, und das im Minutentakt. Hier im ländlichen Raum nicht, aber ja, Robert Habeck hat auch einen Vorschlag gemacht, wir könnten zum Beispiel einen Führerschein bezuschussen, sagen wir mal 1.000 Euro, wenn sich Unternehmen da auch dann mit einem anderen Teil nochmal dran beteiligen, weil der Führerschein sehr, sehr teuer geworden ist. Also das ist unglaublich, was da mittlerweile für Preise aufgerufen werden. Ich weiß aber, dass es im ländlichen Raum für manche keine andere Chance gibt. Und das kann man auch anerkennen. Ansonsten, ja, dass man auch schaut, dass es Wohnangebote gibt. Es gibt dieses Programm Junges Wohnen, was wir auch in der Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Das kann man zum Beispiel auch nochmal weiter verstetigen. Und da sind auch Auszubildende mit angesprochen. Und das finde ich sehr wichtig zum Thema Fachkräfte. Da müssen wir, glaube ich, auch schauen, wie können wir Menschen nochmal gezielt qualifizieren. Und auch wenn wir in so einer Umbruchphase sind, werden ja nicht alle Jobprofile so aufrechterhalten bleiben. Die Leute sind aber unglaublich wichtig und die bringen ja auch ganz viel Expertise mit, dass man da nochmal gezielt nachqualifiziert. Und ich glaube, es ist wichtig, das jetzt schon zu machen. Also wenn man in einer Branche ist, wo man genau weiß, da wird sich die Arbeitswelt stark verändern, da wird sich der Arbeitsplatz verändern, dass man da vielleicht nochmal reingeht. Ich weiß aber, dass auch die Unternehmen das natürlich schon auf dem Schirm haben, dass man gute Kooperationen macht mit Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsschulen in der Region. Also das muss jetzt gar nicht nur in Siegen-Wittgenstein sein, sondern ich sage jetzt mal Südwestfalen und darüber hinaus im westfälischen Raum. Und dass man da nochmal schaut, wie kann man da auch gut für qualifizieren? Ich glaube, das funktioniert auch schon ganz gut. Ansonsten, ja, Ausbildungsvergütung ist dann auch immer noch so eine Frage. Und vielleicht auch noch ein Freizeitangebot ein bisschen ausbauen und den Leuten klar machen, Siegen-Wittgenstein ist richtig cool, es ist richtig schön. Man kann hier und soll hier auch als junger Mensch leben.
Sie haben es gerade eben, ich versuche es mal nochmal für mich wiederzugeben, gesagt, dass es ganz ohne den Individualverkehr nicht funktioniert bei uns, weil wir eben so eine ländliche Region sind. Jetzt ist es so, dass es ja auch hier bei uns dann Straßenbauprojekte gibt, wie die Route 57, also die Ortsumgehungskette vom Siegerland ins Wittgenstein rein. Und ich weiß auch, dass das in Ihrer Partei jetzt nicht komplett unumstritten ist. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Nein, also ich halte die Route 57 für ein nicht sinnvolles Projekt. Mhm. Es ist auch meiner Meinung nach überhaupt nicht finanzierbar. Also ich bin der Meinung, man muss sich sehr ehrlich machen. Dieses Projekt gibt es schon länger, als ich existiere, also schon über 40 Jahre. Und es hat in dieser Zeit trotz politischem Support bisher niemand geschafft, dieses Projekt zu realisieren. Die Probleme, die wir jetzt vor Ort haben, die haben wir nicht erst in 10 Jahren oder so. Also wenn ich jetzt morgen am Tag anfangen würde, die Straße zu bauen, dann ist die ja übermorgen auch nicht fertig. So. Und ich glaube, die Probleme, die heimische Wirtschaft hat, hat sie nicht, weil diese Straße, diese Umgehungskette nicht gebaut wurde. Ich sage aber, ja, die Strecke ist nicht besonders gut zu fahren und wir müssen hier gezielt sanieren. Aber wenn ein Straßenbauprojekt 3-mal so viel kostet wie der Neubau der Rammerdetalbrücke, dann muss ich ja auch die Frage stellen, wer soll das finanzieren und wer soll das bauen und wann soll das Ganze fertig werden und ist es überhaupt noch angemessen, also so ein Projekt, wo es ja schon seit Jahrzehnten Diskussionen gibt und man es nie irgendwie geschafft hat, das wirklich umzusetzen, das so zu verfolgen. Ich bin der Meinung, wir sollten uns vielleicht dann davon lösen und nochmal neu denken. Und es gab ja mal Vorschläge, die gemacht wurden, wo man auch die Umweltverbände und alle Vertreter auf der Seite hatte, die Strecke da zu sanieren oder da auszubauen, wo es die größte Notwendigkeit gibt und nochmal gezielt zu sanieren. Und da bin ich auch der Meinung, sowas könnte man ja machen. Also ich sag mal minimalinvasiver, mit niedrigeren Kosten, aber trotzdem zielgerichtet. Und dann können wir für die Region auch schon sehr, sehr viel erreichen, aber nicht so ein Projekt, was vielleicht mal irgendwann eine Idee war, wo man einfach ehrlich sein muss, dass man das nicht mehr realisieren kann. Und die Brücken, die Autobahnbrücken, sind mir ehrlicherweise wichtiger. Und als Bundestagsabgeordnete gucke ich natürlich zuallererst auf unsere Region. Ich muss aber auch immer alles andere mit im Blick haben. Und dann kann ich mir ja auch ausrechnen, wie realistisch ist auch, dass wir da in eine sehr baldige Umsetzung kommen.
Also machen Sie, sagen Sie vielleicht auch, dass andere Politiker den Bürgern ein bisschen was vormachen?
Ich glaube, nein, ich will denen das nicht unterstellen. Ich glaube, also es gibt ja, es ist ja kein Geheimnis, also dass jetzt meine politischen Kolleginnen und Kollegen, Konkurrenten das anders sehen und sagen, wir brauchen jetzt unbedingt diese Straße. Und dann frage ich mich, was steht da eigentlich hinter? Also wenn ich mich unterhalte, sei das mit Unternehmern im Wittgensteiner Raum, aber natürlich auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, wir sind hier abgehängt. Ich glaube, diese Frage des Angebots oder dieses Gefühl von abgehängt sein, das ist irgendwie etwas, wo wir nochmal viel besser draufschauen sollten. Und das ist dann vielleicht sogar eher symptomatisch, das über eine Straße lösen zu wollen. Ich weiß, dass es logistisch für Unternehmen auch wichtig ist, gut angebunden zu sein. Und ich weiß, dass das auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so ist. Das ist ja ganz klar. Ich meine, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich kenne das, wenn man es eher schwer hat, dann irgendwo hinzukommen, wo dann auch mal was ist, sprich Schule, Job, Ausbildung, Freizeit, whatsoever. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir müssen da nochmal auf die Ressourcen gucken. Und da sage ich auf der einen Seite, wenn ich entlang der A45 Brücken habe, ich glaube, das sind über 60 Brücken, 64 oder sowas. Und die sind alle gebaut worden irgendwann in den 60ern bis Anfang der 70er. Dann ist doch absehbar, dass die, wenn sie nicht saniert werden, in einem ähnlichen Zustand sehr schnell, sehr dramatisch kommen könnten, wie wir es bei der Rammerdetalbrücke erlebt haben. Und die Auswirkungen dessen, was das diese Region gekostet hat, sind sehr viel höher als die nicht gebaute Route 57. Und wie gesagt, ich bin dafür, Erhalt von Straßen, Erhalt von Brücken, Erhalt immer vor Neubau, weil das kostet uns sonst Ressourcen, sprich über Klimawandel sollten wir auch mal reden. Wir sollten über die ja die Umwelt und Natur vor Ort reden. Da reden wir meiner Meinung nach mittlerweile zu wenig. Wir reden andauernd nur über Wirtschaft, aber das ist auch ein drängendes Problem, was wir haben. Verlust der Artenvielfalt und da geht auch Lebensqualität mit einher. Wir brauchen personelle Ressourcen. Das bedeutet, wenn jemand die Autobahnbrücken alle saniert, dann haben wir nicht gleichzeitig die finanziellen und auch personellen Kapazitäten und die Fahrexpertise, irgendwelche Großstraßenbauprojekte zu machen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, denn die Substanz in unserem Land, die Brücken, die sind gerade das Problem. Und auch, dass Straßen irgendwann uns wegbröckeln und nicht, dass wir ganz neue, tolle Projekte irgendwie nicht mehr realisiert kriegen. Sondern da muss man vielleicht schauen, wie können wir punktuell für Entlastung sorgen? Und dann wird's auch realisierbar.
Entlasten sollte ja auch das Deutschlandticket, Stichwort ÖPNV. Sie haben das gerade schon so schön gesagt, in Siegen-Wittgenstein sind sicherlich deutlich mehr Leute auf ein Auto angewiesen, als das jetzt in Großstädten der Fall ist. Jetzt gibt's aber hier, ich sag mal, vor allem zwei Züge, die relativ markant sind. Wahrscheinlich RE9 Richtung Köln, RE34. Die fallen ja auch andauernd aus. Also wie oft wir letztes Jahr hier vor Weihnachten noch vorgetragen haben, dass der RE9 wieder mal nicht fährt und was weiß ich was.
Ich glaube, Frau Kraft ist Bahnfahrerin. Ich habe sie zumindest zu Fuß kommen sehen über unseren Parkplatz. Wahrscheinlich hat sie auch Erfahrung gemacht.
Ja, wie kann man den ÖPNV verbessern? Weil also für mich bisher als auch auf dem Dorf lebender ist das Deutschlandticket völlig uninteressant bisher.
Also wir haben ja das Deutschlandticket, damals noch das 9-Euro-Ticket, dem traue ich auch so ein bisschen hinterher.
Also das war 9, auch günstig.
Ja, 9 Euro war natürlich, ja, das war der Einführungspreis und das war natürlich unschlagbar, aber wir haben das ja auch als Teil eines größeren Entlastungspakets in der Inflation und Wirtschaftskrise mit aufgesattelt und das hat in dem Moment, glaube ich, sehr vielen Menschen auch geholfen. Ja, ich freue mich, dass ich es auch geschafft habe, dass wir mit dem Land zusammen erreichen konnten, dass für Schülerinnen, Schüler, Studierende und Azubis, da auch ein günstigeres Ticket raus geworden ist. Und ich glaube, dieses Deutschland-Ticket hat einfach einen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Also man sollte jetzt nicht denken, dass das so revolutionär ist, aber wir haben erstmalig in Deutschland ein Ticket, was für alle Regionen gilt. Und wir haben nicht mehr diese kleinen Fürstentümer, diese Kleinstaaterei mit irgendwelchen Tarifzonen und Nahverkehrsverbünden. Und dabei sowas, da müssen wir ja weitermachen. Also wir müssen Dinge vereinfachen und dann werden sie auch attraktiver und wir müssen Dinge auch ja bezahlbar machen. Und da ist ein günstiges Ticket letzten Endes ein guter Ansatz für. Wenn der Zug nicht fährt oder der Bus nicht kommt oder es überhaupt sowieso noch nie einen gegeben hat, dann ist das natürlich ein Problem. Und im ländlichen Raum, das finde ich auch immer schade, können leider nicht alle so viel vom Deutschlandticket profitieren, wie es jetzt in der Stadt möglich ist. Ja, vielleicht müsste man auch gucken, dass es dann vielleicht auch so im Land irgendwie günstiger wäre, also im ländlichen Raum günstiger werden könnte. Aber gerade ging es ja bei uns eigentlich darum, dass wir die Verfügbarkeit des Deutschlandtickets sichern. Das haben wir jetzt auch geschafft im Bundestag, obwohl es die Koalition nicht mehr gab. Wir haben das dann auch mit der Opposition überfraktionell zusammen gemacht. Und das ist auch wichtig. Das ist auch ein wichtiges Signal an die Bürger und Bürger. Ja, die Bahn. Wir haben viel investiert, um die Bahn zu sanieren. Und ich glaube, da ist jetzt auch so ein bisschen die Handbremse gelöst. Aber wenn wir uns mal ehrlich machen, das Bahnproblem und das Schienensystem und alles, was da dran hängt, und die Bahn hat ja auch strukturelle Probleme, personelle Probleme, das wird sich jetzt auch nicht in den nächsten Monaten lösen lassen. Ich glaube aber, wir haben so die maximale Talsohle durchschritten und es kommt jetzt auch wieder etwas mehr auf dem Weg, also dass da auch, es wird ganz massiv ausgebaut, es wird da auch saniert, es werden auch Strecken nochmal erweitert und das ist auch wichtig. Aber was unsere Region angeht, also wir brauchen jetzt endlich dann auch nochmal einen mehrgleisigen Ausbau Richtung Köln, die Strecke. Das wäre auch wichtig, weil was ich ja nicht möchte, dass es eine Konkurrenz gibt zwischen dem Personenschienenverkehr und dem Güterverkehr. Wir können nicht den Unternehmen sagen, ja, warum macht ihr alles mit dem LKW, was sie momentan wegen der Brücke auch nicht gut können, bringt doch bitte alles auf die Schiene. Und dann ist das Angebot sehr knapp, es ist extrem teuer und es ist auch super kompliziert, also mit irgendwelchen Trassenpreisen. Ich habe mir das mal erklären lassen. Ja, das ist nochmal eine komplexe Angelegenheit und gar nicht so trivial. Aber das ändert ja nichts am Ziel. Also wenn man das möchte, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es irgendwie möglich ist und dass nicht das eine oder das andere drunter leidet. Und deswegen brauchen wir hier in der Region auch ja, einen besseren Streckenausbau. Ich bin da auch dran, aber mir wurde mal gesagt seitens des Verkehrsministeriums, ja, da gibt's den Bedarf nicht. So, wir haben uns das mal angeguckt und Deutsche Bahn hat gesagt, ja, der Bedarf ist da jetzt nicht da. Ich weiß aber, dass das in dieser Region alle wollen. Da gab es sogar mal eine Resolution aus dem Kreistag, zwar ja auch überfraktionell. Also da müssen wir einfach dranbleiben und auch als regionale Abgeordnete weiter Druck machen. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten, ich sag mal Richtung Erntebrück. Ne? Da haben wir ja auch die Bahn, die dann immer sehr langsam unterwegs ist mit diesen Bahnübergängen und so. Da gibt's ja auch schon Ideen und Konzepte, wie man irgendwie gucken kann, dass man das auch nochmal beschleunigt. Und das sind vielleicht dann auch kleinere Maßnahmen. Ja, ich weiß, sobald man irgendwas bei der Bahn macht, wird es immer sehr schnell sehr teuer, weil es ist auch mal eine Idee. Oder zum Thema Mobilität, was ist eigentlich mit einem Radschnellweg? Gab es, glaube ich, auch mal im Kreistag auch einen Beschluss zu. Also es ist einfach, also man möchte das auch in der Region, aber dann muss dann an den entsprechenden Stellschrauben auch was umgesetzt werden. Und sei das jetzt Land oder Bund, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, aber da können wir in der Region auch noch ein bisschen was rausholen. Da setze ich mich auch weiter für ein.
Dann kommen wir mal zu Ihren persönlichen Ambitionen. Sie wollen wieder in den Bundestag, sind aktuell auf Platz 37 der NRW-Liste, wenn ich das richtig am Schirm habe. Die Grünen haben 118 Plätze aktuell im Bundestag. Man weiß natürlich nicht, ob es mehr oder weniger werden. Wie würden Sie das denn einschätzen, dass Sie erneut in den Bundestag einziehen können? Sind Sie da guter Dinge?
Also als Politikerin ist man ja sowieso Berufsoptimistin. Das ist auch etwas, was ich vorher schon wusste, was ich jetzt aber in 3 Jahren in einer Koalition, in einer Dreierkoalition gelernt habe. Momentan sieht es nicht sehr aussichtsreich für mich aus, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anschaut. Aber man hat ja 2 Stimmen auf dem Wahlzettel. Und wenn die Siegen-Wittgensteinerinnen und Siegen-Wittgensteiner möchten, dann können sie ja bei meinem Namen direkt ein Kreuz machen. Also ich bin auch gerne die direkt gewählte Abgeordnete für Siegen-Wittgenstein. Das fände ich auch sehr charmant. Und ansonsten am besten natürlich immer beide Stimmen für Grün, weil wir brauchen auch starke Grüne im Bundestag, im Parlament, also dafür die 2. Stimme. Und wenn man Robert Habeck als Kanzler möchte, das vielleicht noch als Argument, dann muss man auch Grün wählen. So, also ja, ich bin da einfach sehr offen und mal schauen, was der 23.2. bringt. Ich glaube, wir haben eh eine etwas außergewöhnliche Situation mit so einer Neuwahl. Also der ganze Wahlkampf läuft ja auch ein bisschen anders, als man das sonst hat. Schon allein, dass wir im Winter Wahlkampf machen müssen, ist ist auch
war kalt beim Schilder aufhängen wahrscheinlich.
Ja, also sonst war das ja immer so, man hat ja diesen Stichtag, ab wann man loslegen darf mit Plakatieren und dann haben sich die ersten Teams schon um kurz vor Mitternacht gebildet und jetzt so nach maximal 2 Stunden ist Schluss, einfach weil einem die Finger wegfrieren und man nicht mehr kann. Ja, andererseits, es haben alle, glaube ich, mitbekommen, dass Neuwahlen anstehen. Also fällt dieser Teil weg, wo man die Leute erstmal auf anstehende Wahlen nochmal aufmerksam machen muss. Es ist einfach gerade eine etwas andere Zeit. Und ich glaube, es kann aber noch ganz viel passieren, auch so vor allen Dingen in den letzten Zügen. Ich bin tatsächlich auch die erst die 2. grüne Bundestagsabgeordnete aus Siegen-Wittgenstein überhaupt. Also vor mir war das in den 80ern Helga Rock und dann gab es lange niemanden. Und ich würde das einfach sehr gerne weitermachen für die Region mit Herz, Verstand und Weitblick. Und
gerade den Wahlkampfslogan nochmal untergebracht. Es war ja das.
Nein, das war nicht der Wahlkampfslogan. Mein persönlicher Wahlkampfslogan ist mit ganzer Kraft für Sie im Bundestag.
Ah ja. Ja, so gut, da kann man natürlich ein schönes Wortspiel rausbauen.
Ja, auf meinem Wahlplakat steht Kraft der Zuversicht.
Ich warte irgendwann noch auf das Wahlplakat von Flo, ein Rubens für die Stadt oder so.
Für die Rubensstadt.
Ja, da warte ich noch drauf. Das wäre natürlich großartig. Aber wir schweifen ab, um nochmal kurz auf die Umfragen zurückzukommen. Da liegen die Grünen gerade auf Platz 4 hinter CDU, CSU, dann auch der AfD. Und der SPD, wie konnte man nach diesem Aufschwung, den die Grünen ja eigentlich die letzten Jahre erlebt haben, doch wieder so weit abrutschen? Also weit in, sage ich mal, in Anführungszeichen.
Naja, also wir haben jetzt die Umfragewerte, wie wir 2021 ungefähr das Bundestagswahlergebnis hatten. Da hatten wir 14,8 Prozent, glaube ich. Ich kenne jetzt die Nachkommastelle nicht ganz.
Aber es waren ja trotzdem schon mal mehr Prozente so in den Umfragewerten.
Ja, aber Umfragenwerte. Also
gut, dann seit Donald Trump gibt keiner mehr was da drauf. Ne?
Aber auch schon vorher. Also wenn man sich das mal anschaut, die Umfragewerte von allen Parteien, auch vor der letzten Bundestagswahl und wo man dann hinterher gelandet ist, oder wenn man sich das über eine Legislaturperiode anschaut, da gibt es unglaublich viele Schwankungen drin. Ja, ich bin da bei Umfragewerten immer vorsichtig. Wir hatten ja auch vor der Wahl 2021 mal sehr, sehr, sehr hohe Umfragewerte. Das war so, glaube ich, mal sogar über 25% und mehr. Und da muss man, das ist immer so ein bisschen so eine Stimmung, also wer dann am Ende auch wie sein Kreuz macht, darauf kommt es ja letzten Endes an. Und so wie es jetzt ist, legen wir dazu. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wen hätten die Deutschen gerne als Kanzler? Dann liefern sich Robert Habeck und Friedrich Merz gerade ein Wettrennen und einmal sind wir sogar da drüber gewesen. Also ja, ich glaube, da ist
wobei
noch ganz viel drin.
Wobei man der Fairness halber dazu sagen muss, dass Alice Weidel da auch sehr hohe Zustimmungswerte hat. Ohne Wertung jetzt meinerseits, aber die spielt zumindest mal mit einer Rolle.
Ja, also das stimmt natürlich, dass die AfD auch hohe Werte hat. Ich persönlich finde das erschreckend, vor allen Dingen, wenn man eigentlich sieht, welche Radikalisierung die Partei vor sich nimmt. Aber man muss vielleicht ein bisschen drauf schauen, wer hat denn eine wirkliche Machtoption und kann Mehrheiten im Bundestag bekommen und auch eine Koalition letzten Endes bilden. Und das ist mit der AfD ja Gott sei Dank ausgeschlossen. Also ja, bekennen zumindest alle anderen demokratischen Parteien so. Und ich hoffe, dass das auch so hält.
Jetzt beobachte ich zumindest, dass die Grünen jetzt gerade nach dem Ampelbruch, wo ja vieles durcheinander ging, wo auch die Leute natürlich auch enttäuscht waren, vielleicht so ein bisschen am wenigsten von den dreien so abkriegen. Zumindest empfinde ich das so. Ich finde, SPD und die FDP, die haben da irgendwie deutlich mehr irgendwie über den Deckel bekommen. Aber auf der anderen Seite, und da will ich eigentlich in eine andere Richtung gehen, kriegen die Grünen ja wirklich sehr, sehr häufig über den Deckel, um in diesem Bild zu bleiben. Es ist ja schon wirklich zu beobachten, gerade in den sozialen Netzwerken, dass ja das Grün-Bashing zu so einem richtigen Sport geworden ist.
Das ist wirklich so, ja.
Wie erleben Sie das auch in der täglichen Arbeit?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen komisch, wenn man an allem schuld ist, gefühlt. Aber es gibt natürlich auch viele gute Dinge, die wir geschafft haben, an denen ich da auch sehr gerne schuld bin. Ja, also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo auch Social Media viel dominiert an Meinung. Also wenn man sieht, dass mittlerweile von Tech-Milliardären Wahlempfehlungen ausgesprochen werden, Desinformation spielt eine große Rolle und vielleicht auch so eine starke Polemik und Polarisierung letzten Endes. Also ich fände es viel wichtiger, dass man über Sachthemen spricht und das kommt manchmal leider zu kurz. Wir stehen letzten Endes für Veränderung und wir sagen aber nicht, dass es für alle ohne Zumutung funktioniert. Und das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu. Mhm. Und es ist kein ehrliches Wahlversprechen, wenn ich so tun würde, als könnten wir wieder zurückgehen in eine Zeit, die es so sowieso nie gegeben hat. Und wir machen alles wieder so wie damals, wie früher, wo vermeintlich alles einfach und bequem war, was es auch nie gewesen ist. Das wird einfach den Herausforderungen der Zeit nicht gerecht. Und ja, vielleicht hätte Politik auch schon vor Jahren sich ein bisschen ehrlicher machen müssen gegenüber den Menschen. Und vielleicht auch mehr zuhören und miteinander sprechen. Also ich unterhalte mich ja auch viel mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich verstehe das, wenn Leute sich auch Sorgen machen. Und das sind manchmal auch diffuse Sorgen, weil ganz oft, wenn man nachfragt, geht es den Leuten persönlich in ihrem Umfeld nicht besonders schlecht. Also die haben dann noch ihren Job, die sehen natürlich auch, dass es an der Supermarktkasse ein bisschen teurer ist, aber sie kommen so eigentlich noch ganz gut durch. Das ist so die Rückmeldung, die ich bekomme. Aber es gibt so ein diffuses Gefühl von, man weiß nicht mehr, was kommt morgen. So, und ich glaube, da wieder einen klaren Kurs zu haben und zu zeigen, wo möchte Politik eigentlich hin, das ist wichtig. Und in Zeiten von Verunsicherung, ja, vielleicht auch klar und offen zu sprechen und zu sagen, diese Herausforderung gibt es, wir können sie lösen, aber es gibt auch bestimmte Maßnahmen, die wir dann letzten Endes tun müssen und mit Händen in den Schoß legen, da kommen wir nicht weiter und da müssen alle anpacken. Vielleicht doch diese Idee von Vertrauen. Also ich habe oft in der Kommunikation erlebt, dass dann auch Bürgerinnen und Bürger sagen, sie sind frustriert oder sie vertrauen der Politik nicht mehr. Sie vertrauen uns als Politikerinnen und Politiker nicht mehr, dass wir sie sehen. Ja, dass sie uns vertrauen können, dass wir die Lösungen haben. Ich glaube, Vertrauen geht auch in beide Richtungen. Also wir müssen es uns wieder stärker als Politik erarbeiten, dass die Menschen uns vertrauen, dass der Staat sie nicht fallen lässt und dass wir auch einen Plan haben und einen klaren Kurs. Aber wir sollten vielleicht den Menschen in unserem Land auch wieder mehr vertrauen und auch mehr zutrauen.
Vielleicht, um da nochmal ein bisschen konkreter zu werden, in dem Punkt, den ich eingangs angesprochen habe, dieses Bashing, da wird ja häufiger auch mal davon gesprochen, die Grünen, das ist so die Verbotspartei. Also die wollen uns in allen möglichen Bereichen unseres Lebens einschränken. Werden Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht das erste Mal hören. Was entgegnen Sie denen?
Naja, da frage ich meistens nach, was wir ihnen denn verboten haben, was sie jetzt aufgrund von uns Grünen nicht mehr dürfen.
Und dann wird's still?
Dann wird's häufig sehr, sehr still.
Okay.
Ja, aber oder ja, dann sagen Sie doch mal was.
Ja, also ist ja zum Beispiel Thema Heizungsgesetz vielleicht. Das ist ja der Partei so ein kleines bisschen um die Ohren geflogen. Es sollte ja eigentlich helfen, fossile Brennstoffe weiter loszuwerden, den Klimaschutz voranzutreiben. Aber viele haben halt das Gefühl gehabt, das Ganze war noch nicht richtig durchdacht. Das ist viel zu schnell gekommen. Es wäre sehr teuer geworden, gerade für Privatpersonen, die dann dachten, okay, jetzt habe ich hier nächstes Jahr, darf ich meine Heizung nicht mehr benutzen. Es gab heftige Kritik und das Gesetz ist ja dann auch gestoppt bzw. stark verändert worden.
Ja, Heizungsgesetz, also eigentlich heißt das Ding Gebäudeenergiegesetz. Und darauf werde ich sehr, sehr.
Es ist immer wichtig, dass man komplizierte Namen nimmt in der Politik.
Ja, und das ist ja auch keine, also das ist ja auch keine Erfindung, die jetzt aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck so gekommen ist, sondern das Ganze hat ja auch mal eine Vorgeschichte. Also, auch die CDU hat da ihren Anteil dran und die Pläne da waren eigentlich noch gravierender. Natürlich war das nicht ausgegoren, weil das in dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, noch überhaupt nicht dafür gedacht war. Also das war ein Arbeitsentwurf und zum Beispiel war die soziale Absicherung da noch nicht mit drin. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Das hätte man vielleicht von vornherein einfach schon mit reinschreiben müssen. Aber man geht natürlich nicht immer davon aus, dass auch in einer Koalition sofort solche Gesetzentwürfe in einem sehr frühen Arbeitsstadium eigentlich durchgestochen werden an die Presse, nur um so ein Gesetz dann auch letzten Endes komplett zu torpedieren. Und das ist ja auch passiert. Die Kommunikation war da nicht besonders gut. Es hat für ganz viel Verunsicherung gesorgt. Aber jetzt ist es wirklich ein gutes Gesetz, was auch die Verbände, die da dran hängen, alle anderen finden das mittlerweile auch sehr gut. Und es hat einen auch wesentlichen Faktor. Wir orientieren dieses Gesetz dann an der kommunalen Wärmeplanung. Und es ist doch klar, dass wir im Gebäudesektor in der Bundesrepublik Deutschland echt einiges tun müssen. Und wir machen das ja nicht, um den Leuten aus irgendwelche Gründen vermeintlich irgendwelche Kosten aufbürden zu wollen, sondern wir machen das ja, um die Menschen vor hohen Kosten zu schützen. Denn durch den CO2-Preis werden fossile Energien in den nächsten Jahren einfach teurer werden. Und man kann sich das ja ausrechnen. Wenn wir sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, und da gibt's ja auch Beschlüsse auf EU-Ebene etc. Und wir wollen bis dahin auch aus den Fossilen aussteigen. Eine Heizung hat eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren irgendwo dazwischen. Dann kann man sich ja ausrechnen, dass man rechtzeitig anfangen muss, um dann auch die Bürgerinnen und Bürger vor Kostenschocks letzten Endes zu schützen, dass man da sagt, okay, wir müssen auch den Gebäudebestand da modernisieren. Und dann gibt es gute andere Alternativen. Es gibt viele Möglichkeiten, die man letzten Endes nutzen kann. Und diese Verunsicherung, diese Polemik, die auch medial natürlich auch transportiert wurde. Jetzt kommt Robert Habeck zu Ihnen in den Heizungskeller und reißt Ihnen Ihre Heizung raus. Das war natürlich völlig absurd. Und mittlerweile ist es wirklich ein gutes Gesetz. Es ist ein wichtiges Gesetz, es ist ein richtiges Gesetz. Wir haben bis zu 70% Förderung. Und ich glaube, da haben wir eine soziale Komponente letzten Endes auch mit dabei. Und ganz im Ernst, wer jetzt sich ein Haus baut und kommt wirklich noch auf die Idee, sich eine Gasheizung einzubauen oder eine Ölheizung. Also da habe ich dann auch wirklich überhaupt kein Verständnis mehr für, wenn man nochmal drüber nachdenkt, was wir eigentlich mit der Energiekrise auch durchgemacht haben. Und ja, der CO2-Preis wird einfach auch steigen und es wird teurer sonst für alle. Und da rechtzeitig umsteuern ist einfach wichtig.
Sie haben, ich glaube, so im ersten Drittel unseres Gesprächs gesagt, wir müssen eigentlich auch weiterhin viel mehr über Klimaschutz sprechen. Und dann lass uns das gerne tun. An der Stelle vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ich glaube, dass das viele unterschreiben würden, gerade in so einer ländlichen Region wie unserer. Aber ich glaube, dass da auch immer mitschwingt, Klimaschutz ja, aber um jeden Preis die Frage ist. Ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass wenn man das Klima nicht schützt, dass es dann langfristig wirklich teurer wird. Aber in der akuten Lebenssituation, wo die Leute wirklich gerade jeden Euro umdrehen müssen und dann wieder die nächste Mehrbelastung kommt, können sie ja erstmal auf der einen Seite verstehen, dass Leute so denken und auf der anderen Seite eben, was können wir dann trotzdem eben gegen den Klimawandel tun? Wo können wir unser Klima besser schützen?
Naja, also wenn jetzt alle sagen, ja, aber es geht vielleicht alles ein bisschen schnell, dann muss man ja nochmal überlegen, okay, wann möchte man denn dann anfangen? Weil es ist eigentlich schon fast zu spät, das ist wirklich 5:12. Schon vor fast 35 Jahren hat man schon mit dem IPCC-Bericht sehen können, in welche Richtung es geht. Es ist alles so gekommen, wie gesagt wurde. Das ist ja alles letztendlich auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Wir sind wirklich in einer dramatischen Situation, wo wir eine massive Bedrohung der Biodiversität haben. Wir gehören da auch dazu. Also das Klima muss nicht geschützt werden. Dem Klima ist das völlig egal, wie viel Grad hier sind, aber uns ist es nicht egal. Und wenn wir immer darüber reden, das ist uns alles zu teuer. Kein Klimaschutz ist unbezahlbar. Klimaschutz ist vielleicht nicht das günstigste, aber es sind wichtige Maßnahmen, die wir jetzt tun können, damit es für uns alle unbezahlbar bleibt. Also kein Klimaschutz ist letzten Endes unbezahlbar. Und wir müssen jetzt alle massiv rein investieren, damit wir die Klimakatastrophe abwenden. Bei dem Klima ist es völlig egal, wie viel Grad hier auf der Erde sind, aber uns ist es nicht egal. Und es hat wirtschaftliche Auswirkungen. Also es gibt verschiedene Risikoberichte. Wenn man die sich jetzt anschaut, sind die größten Risiken für die Wirtschaft, für die Volkswirtschaft auch, dann sind es neben Kriege und Konflikte, die häufig auch durch Ressourcenknappheit entstehen, die auch aufgrund des Klimawandels entstehen werden, ist es letzten Endes der Klimawandel, der uns unglaublich viel kosten wird, der uns jetzt schon Milliarden kostet. Also wenn man sich nur mal anschaut, Hochwasser im Ahrtal, können wir mal hinschauen, oder auch Waldbrände etc. Wir sehen, was jetzt gerade in Kalifornien los ist, was da einfach auch an Wohlstand und Wert letzten Endes vernichtet wird. Und das droht sich letzten Endes zuzuspitzen. Und dann ist die Frage, bis wann wollen wir noch warten? Weil je länger man wartet, desto mehr muss man auf einmal machen. Und ich verstehe das, dass wir alle an Bord dafür brauchen, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Aber es ist doch mittlerweile klar, wo die Reise hingeht. Und wir sehen doch, dass wir jedes Jahr wieder eine Steigerung haben. Jetzt war 2024 wieder das durchschnittlich wärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung. Okay, möchten wir den nächsten Rekord in diesem Jahr haben? Da kann man drauf wetten, den werden wir wahrscheinlich kriegen. Und das ist ein Riesenproblem. Ich selber war vor kurzem in Grönland. Ich war aber auch schon auf Spitzbergen mit Forscherinnen und Forscher. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, ja, was es bedeutet, wenn wenn in der Arktis, wenn man da schon fast warme Sommer hat, wieder das Eis schmilzt. Das ist die Region, die sich am stärksten erwärmt. Und dann hängt natürlich noch ganz viel dran. Also auch bewaffnete Konflikte werden auch um Ressourcen ausbrechen. Und wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, unsere Lebensgrundlage sichern wollen und wir wollen auch Frieden sichern, werden wir handeln müssen. Und ich glaube, dafür lohnt sich letzten Endes jeder Cent. Und das heißt nicht, dass man die Sorgen und Nöte von Bürgerinnen und Bürgern nicht sieht, sondern das ist ja auch eine Aufgabe, die müssen wir dann als Staat, als EU, aber auch als internationale Wertegemeinschaft miteinander lösen. Das ist ein globales Problem. Und ich sage nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das jeder Einzelne selbst lösen soll und muss. Das ist vielleicht da in dem Moment nicht die Aufgabe, aber wir müssen mit offenem Visier unterwegs sein und wir müssen da sehr ehrlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern dann kommunizieren, was die Maßnahmen sind und was in den nächsten Jahren auch zwangsläufig sein müssen.
Ich verstehe Ihre komplette Argumentationskette. Sie haben auch gerade gesagt, es ist ein globales Problem. Jetzt zahlen die Deutschen hier eine CO2-Abgabe. Der Sprit ist auch wieder zum Jahreswechsel teurer geworden. Und dann hört man Donald Trump, der jetzt gerade wieder ins Amt gewählt wurde und eingeführt wurde, der quasi nach Öl bohren will, nach Gas bohren will. Inwieweit können Sie Leute verstehen, die sagen, ja, was nützt uns das, wenn wir hier als Deutschland alleine was machen, aber keiner zieht mit oder die anderen machen jetzt wieder eine Rolle rückwärts?
Ja, es ist ein internationales Problem und es ist ein echt schlechtes Signal, wenn die USA sich jetzt auf so einen Weg begeben, dass sie mal wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Aber es sind andere auch mit an Bord. Also wir sehen auch, was die COP auch in Baku gebracht hat. Und wenn dann immer argumentiert wird, ja, aber China macht ja nicht und irgendwer anders macht nicht. Doch, es gibt da Verpflichtungen, es gibt auch Finanzierungsverpflichtungen. Und was das einfach auch bedeutet für Menschen, die zum Beispiel auf Inselstaaten leben, deren Existenz wirklich vor der Haustür maßgeblich bedroht ist, die nicht wissen, ob es in 5 Jahren quasi ihren Inselstaat noch gibt. Da hängt das Ganze auch letzten Endes mit Menschenrechten zusammen. Es geht nicht darum zu sagen, nur weil andere vielleicht nicht so engagiert dabei sind oder vielleicht auch es drohen, eine Rolle rückwärts zu machen, dass wir jetzt hier die Hände in den Schoß legen, weil vielleicht wollen wir dann doch noch irgendwie davon profitieren. Was ist denn die Lösung von dem Ganzen oder wo soll denn das hinführen? Sollen wir jetzt alle sagen, naja gut, dann machen wir halt nichts? Also und wenn Trump sagt, drill, baby, drill, dann heißt das doch nichts anderes als burn, planet, burn. Das ist die Aussage, die dahinter steht. Und ich habe da kein Verständnis für und es ist jetzt wichtig, sich als Europa noch stärker unterzuhaken, zu sagen, wir machen das weiterhin und wir machen das auch mit allen anderen, die willig sind, weil es geht um unsere Lebensgrundlagen und das ist letzten Endes auch eine geopolitische Frage, wie wir uns da miteinander aufstellen und wir haben da eine Vorbildfunktion, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir haben da
noch, würden andere
noch
sagen.
Noch, kann ja, ja, also, aber dass wir damit eine Vorbildfunktion haben, das ist doch irgendwo auch klar.
Das würde ich schon fast als Schlusswort nehmen.
Ich würde gerne noch eine Frage anschließen. Inwieweit, jetzt haben wir über ganze viele Umweltthemen gesprochen, inwieweit fühlen Sie sich vielleicht auch ungerecht behandelt seitens der Gesellschaft, weil jetzt sitzen Sie quasi oder haben 3 Jahre in der Regierung gesessen, waren daran beteiligt, dann sind natürlich auch äußere Umstände dazu gekommen, wie die Pandemie, wie der Ukraine-Krieg und dass das natürlich zum Frustrationsgrad der Leute mit beigetragen hat. Fühlen Sie sich da manchmal in Ihrer Arbeit, die Sie geleistet haben, nicht so gesehen?
Ich weiß jeden Tag, wofür ich das mache und es war nicht alles einfach und es waren schwierige Zeiten, weil wir sind ja mal zu einem anderen Zeitpunkt mit einer anderen Idee und einem anderen Anspruch auch in diese Koalition reingegangen und es war wirklich einen Kraftakt, weil sie haben das die Rahmenbedingungen ja schon beschrieben, weil das auch sich immer weiter auch zugespitzt hat und es immer mehr Herausforderungen gab und man denkt sich natürlich irgendwann schon, okay, wann kann man denn nochmal durchatmen? Ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Das ist, also wenn man da irgendwie so eine Eitelkeit hätte oder mit so einem Maßstab da rangehen würde, dann ist man falsch in der Politik und dann wäre man dann auch falsch im Bundestag. Sondern ich weiß einfach und ich weiß es auch bis heute, ich wusste immer jeden Tag, warum ich jetzt aufstehe und wofür ich das mache. Und ich habe auch Rückmeldungen bekommen von Menschen, die mir mit einzelnen Gesetzesvorhaben so unglaublich geholfen haben. Ich persönlich habe mich auch dafür engagiert, dass wir mehr Haushaltsmittel für die Forschung an Long-Covid und ME/CFS bekommen. Da wurde mir gesagt, Laura, du bist verrückt, wenn du 100 Millionen dafür haben willst. Das können wir nicht schaffen. Und am Ende haben wir 200 Millionen dafür geschafft. Das heißt nicht, dass das jetzt alles gut ist, aber ich kenne Menschen, die da unglaublich von betroffen sind und ich weiß, ich habe das für die gemacht und von den Menschen bekomme ich da auch eine unglaubliche Dankbarkeit. Und wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern spreche, ich bekomme auch viele positive Rückmeldungen und was ja auch ganz oft ist, wenn die Leute irgendwie auch ein bisschen meckern oder frustriert sind, dann am Ende sagen sie meistens, ja, aber tauschen wollen sie jetzt auch nicht.
Sagt uns Laura Kraft, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, sitzt für Siegen-Wittgenstein im Bundestag und möchte gerne wieder rein. Vielen Dank, Frau Kraft, fürs Interview und ja, für den Wahlkampf. Viel Kraft
und alles Gute.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Danke.